Vater im Himmel, wir danken dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir, Vater, dass du dein Wort zu uns gesandt hast, Jesus, du Sohn Gottes, dass dein heller Schein die Finsternis vertreibt und Heiliger Geist, dass du ja, uns im Innersten erreichen kannst mit deiner Liebe und mit deiner Wahrheit und wir bitten dich, dass du das jetzt auch machst. Amen. Es ist ein Ros entsprungen. Wir machen ja im Advent jetzt einige Weihnachtslieder durch, aber wir predigen nicht die Weihnachtslieder, sondern die Bibeltexte, die hinter diesen Liedern oft stehen. Und also für manche ist es natürlich schwierig, weil sie solche Lieder sehr kitschig finden oder irgendwie allergisch sind dagegen. Aber wenn du jetzt im Advent zu den Predigten kommst, dann kannst du wenigstens am Weihnachtsabend 4, 5 Lieder mitsingen und verstehst auch, um was es darum geht. Aber und wenn dich der ganze Kitsch vor dem Weihnachten ein bisschen zum Nachdenken bringt, dann lade ich dich zu einem besonders kitschigen Abend ein. Am Donnerstag machen wir da hinten im Seminarraum einen Vortagsabend, wo es aber vielleicht auch ein paar Kekse geben wird und auch vielleicht ein bisschen Last Christmas. Das kann ich aber noch nicht versprechen. Aber ich möchte, wenn du möchtest, dann denken wir gemeinsam drüber nach, warum ist denn das eigentlich so kitschig, so verkaufsschlagermäßig, so kommerziell? Was suchen die Menschen da eigentlich? Was sagt es über uns, dass Weihnachten auf der ganzen Welt jetzt mittlerweile überall, wo die Westler hingekommen sind, so geworden ist? Also da lade ich dich dazu ein, um 19.30 Uhr am Donnerstag. Und jetzt machen wir weiter mit Es ist ein Ros entsprungen. Das ist eines meiner Lieblingsweihnachtslieder. Also vielleicht denkst du dir jetzt, dann möchte ich lieber jetzt heimgehen. Aber für mich ist es so, ich mag die Melodie, die geht so irre tief runter mittendrin. Ich mag diesen irren Rhythmus, wo man fast aufhört zu singen. Also wir zu Hause machen das halt immer, weil wir nicht so musikalisch sind vielleicht. Und ich mag diesen Text, diesen rätselhaften Text. Ich habe im Internet darüber gelesen, dass das ein Rätsellied ist. Angeblich rätseln ja manche Leute Jahr für Jahr, also alle Jahre wieder, darüber, welches Pferd jetzt da davongelaufen ist. Aber ein Pferd kommt da eben nicht vor, sondern eine Rose. Und da kommt man drauf, wenn man durchhält bis zur zweiten Strophe, wo man dann singt, das Röslein, das ich meine, davon Jesaja sagt. Also unser Rätsellied behauptet, dass es auch auf ein noch älteres Rätsellied zurückgeht. Im Propheten Jesaja im Alten Testament steht das ungefähr eine Zeit 720 vor Christus. Da kommt dieses noch ältere Rätsellied her, das wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen werden. In diesem Rätsellied aus Jesaja 11, da kommen auch viele Tiere vor, aber wieder kein Pferd. Und es kommt auch keine Rose vor, sondern ein Reis. Nicht Reis zum Essen, sondern ein Zweiglein. So ein dünnes, dürres Zweiglein. Wenn man viele Reise auf einen Haufen wirft, was kriegt man dann? Reisig, genau. Am Besen, Reisigbesen. Mit vielen Reisen. Und ich werde das Wort Reis jetzt einfach so oft verwenden, dass ihr denkt, das ist ein ganz normales Wort. Ist natürlich nicht so gebräuchlich, aber es ist, du musst dir jetzt einfach von so einem Reisighaufen ein kleines Zweiglein vorstellen. Stell dir ein kleines Zweiglein vor, ein dünnes, schwaches Zweiglein, das ist der Reis. Und der Reis, von dem Jesaja da singt, von dem er spricht, der bringt Gottes Nähe und Gerechtigkeit für alle Menschen. Und er bringt eine Welt voller Frieden. Dieses Zweiglein verändert also die Welt. Hören wir uns das an, was Jesaja singt in den Versen, in Kapitel 11, die Verse 1 bis 10. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rindvieh. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch Verderben anrichten auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Wovon redet dieser Jesaja eigentlich? Lösen wir das Rätsellied, lösen wir einfach beide Rätsellieder. Es geht da um Jesus Christus. Bei Jesus wartet eine Welt voller Frieden auf uns. Zuerst wird mal der Reis beschrieben, der Reis der Gerechtigkeit. Nenne ich da die ersten fünf Verse, die Verse 1 bis 5. Dieser Reis bringt Gerechtigkeit. Und wir sehen zuerst das Bild von einem abgehackten Baum, ein Baumstumpf, schon lange abgehackt. Und dieser Stumpf, sagt uns Jesaja, ist der Stumpf Isais. Isai, das ist der Jesse aus dem Lied. Das ist nur eine andere Form, wie dieser hebräische Name über verschiedene Stationen bei uns angekommen ist. Der ist da mit gemeint, der Isai. Der Isai war der Vater von David, dem berühmtesten König, den die Israeliten gehabt haben. Aber das sieht Jesaja schon im 8. Jahrhundert vor Christus, sieht er es schon. Es kommt eine Zeit, da wird dieses Königtum nur mehr ein Stumpf sein, abgehackt. Keine Könige mehr. Nur mehr normale Leute. Trotzdem fängt dann etwas Neues an. Gerade dann, wenn es so aussieht, als wenn alles vorbei wäre, schon lange vorbei ist. Als ob da nie mehr draus was werden kann. So als würde mitten im Winter, im kalten Winter, mitten in der Nacht eine Blume anfangen zu wachsen und zu blühen. So wird es sein. Und wo die Blume herkommt, da wollte ich eigentlich was erklären darüber, über lateinische Übersetzungen, aber das lassen wir jetzt aus Zeitgründen. Wenn dich das interessiert, komm später zu mir. Von wem redet jetzt Jesaja da? Von was redet er? Er redet von einer Person. Nur eine Person ist da im Blick. Und dieser neue Reis, das ist ein Mensch, aber ein einzigartiger Mensch. Er ist ein wahrer Mensch mit einer menschlichen Mutter. Er stammt aus der Familie des Königs. Auch wenn die schon lange, lange abdanken musste zu der Zeit. Er ist ein wahrer Mensch. Aber er ist nicht nur ein Mensch. Dieser Reis ist ganz anders als alle Menschen. Der Reis ist voll mit Gott. Das siehst du in Vers 2. Die ganze Fülle des Heiligen Geistes wohnt in ihm, ruht auf ihm. Mit sieben Begriffen wird diese Fülle ausgedrückt und diese sieben Begriffe, die zeigen, wie Gottes Geist den Reis zum idealen König macht. Der Reis hat den Durchblick, er hat nämlich Weisheit und Verstand. Und deswegen wird den Reis nichts hinters Licht führen, er blickt hinter alle Masken. Das steht am Ende von Vers 3 auch so da. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Du kannst ihn nicht hinters Licht führen, er hat den Durchblick. Und der Reis ist praxistauglich. Er hat nämlich Rat und Kraft. Das heißt, er kann die richtigen Strategien entwickeln und er hat die Kraft, um das umzusetzen. Was macht er da? Das steht eben da in Abvers 4, dass er die Menschen fair beurteilt. Die Schwachen verachtet er nicht und sagt, ja, die haben sowieso keine Rechte. Und die Starken sagt er nicht, ja, sehr, sehr richtig, alles, was sie wollen, mein Herr. Nein, er behandelt alle fair, Schwache und Starke. Er verteidigt die Schwachen und er verurteilt die Bösen. Er sorgt für Gerechtigkeit, aber seine Kraft liegt in seinem Wort, steht da in Vers 4. Da steht ja, er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Er hat ein starkes Wort, mit dem sorgt er für Gerechtigkeit und er wird eines Tages das Böse vernichten. Alle Menschen bekommen ein faires, gerechtes Urteil. Er vertreibt die Finsternis mit seinem hellen Schein. Der Reis ist auch voller Heiligkeit. Er hat nicht nur den Durchblick, er ist nicht nur praxistauglich, er ist auch voller Heiligkeit mit Furcht und Erkenntnis Gottes, steht da. Das bedeutet, er kennt und er liebt Gott wie kein Zweiter. Erkenntnis, das bedeutet in der Bibel nicht nur Wissen, sondern das bedeutet tiefe, fortlaufende Vertrautheit, Nähe, liebevolle Nähe und Beziehung. Und Furcht ist Ehrfurcht, Anerkennung und Respekt. Der Reis ist also so voller Liebe und Ehrfurcht Gott gegenüber. Er ist ganz voll mit Gott, das siehst du am Anfang von Vers 3 auch. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Seine größte Freude findet er bei Gott, anders als alle anderen Menschen. Wir anderen Menschen sind alle rebellisch. Wir alle wären lieber selber Gott und verstehen nicht, wie man jemand gleichzeitig so lieben und fürchten kann. Aber der Reis, der findet seine tiefste Erfüllung, seine größte Freude in der Liebe und in der Beziehung zu Gott. Es macht ihm eine riesige Freude, eine riesengroße Freude, Gott zu achten, ihm treu zu sein, ihn zu lieben. Und genau das prägt auch seine Handlungen. In Vers 5 sehen wir das. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Also Gottes Gerechtigkeit und seine Wahrheit prägen ihn so wie eine zweite Haut. Sie prägen sein Wirken. Ich meine, wir bemühen uns sicher auch, Wahrheit und Gerechtigkeit auszuleben. Aber uns allen geht irgendwann mal die Luft aus. Jesus geht nie die Luft aus. Er bleibt immer treu. Er bleibt immer gerecht. Wer wäre da besser zum Regieren geeignet? Ich lese gerade ein super Buch, da kann ich am Abend nicht aufhören und deswegen bin ich dann ganz müde in der Früh, über die Perser und die Griechen. Und was da für Könige aufeinanderprallen, das ist einfach furchtbar, wie die mit Menschen umgehen. Wie bestechlich die sind, wie korrupt, wie selbstherrlich die sind. Der Reis der Gerechtigkeit ist total anders. Jesus ist total anders. Wer wäre besser zum Regieren geeignet? So sollten unsere Politiker alle sein. Unbestechlich, klug, stark, für die Schwachen, gegen das Böse. Und so ist Jesus unser König. So ist Jesus unser König. Er ist wahrer Mensch und er ist wahrer Gott. Er kommt aus der Familie von David durch Maria und er kommt auch direkt aus dem Himmel mit einer einzigartigen Fülle des Heiligen Geistes, mit einem übernatürlich starken Wort, direkt aus dieser unendlichen Liebe der Dreieinigkeit. Jesus ist so anziehend, so stark, so gut, so fair. Fängst du an, innerlich Jesus anzubeten? Freust du dich drauf, ihm eines Tages zu begegnen, dem überaus starken Zweigerl, dem Röslein in der Winternacht, der für Gerechtigkeit sorgt? Freust du dich auch auf diese neue Welt, die er machen wird? Bei Jesus wartet eine Welt voller Frieden auf dich. Und darum geht es in den Versen 6 bis 9 von diesem Lied bei Jesaja. Das wird eben in diesem zweiten Teil beschrieben, diese Welt des Friedens. Wir sehen eben da das Bild, vorhin haben wir das Bild eines abgehackten Baumstumpfes gesehen, der neu aufblüht, neues Leben kommt, gegen alle Erwartungen. Und jetzt sehen wir das Bild einer Welt, die sicher ist, absolut sicher. Lämmer sind da sicher bei Löwen, Babys spielen mit Giftschlangen. Ich meine, wir würden alle recht nervös werden, wenn eines der Kinder vorkommt und da anfängt, mit den Katzen herumzuspielen. Aber da werden Babys beschrieben, die sicher sind bei Giftschlangen. Alle sind in Harmonie. Manche verstehen diese Aussagen so, dass eine Transformation der ganzen Natur beschrieben wird, dass Fleischfresser zu Pflanzenfressern werden und Gifttiere ungefährlich. Andere Ausleger sehen das eher so, dass hier eben genauso wenig wie wirklich ein Baumstumpf wieder anfängt zu blühen, sind das Bilder, sagen sie. Und es wird beschrieben, wie Raubtiernationen, Raubtierkönigreiche friedlich werden, wenn sie dann eines Tages endlich wirklich ihre Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet haben, wie es schon Jesaja in Kapitel 2, Vers 4 gesagt hat. Und ich denke auch, dass eher da jetzt Menschen im Bild sind und dass hier eher ausgedrückt wird, dass das Böse besiegt wird, dass der Kampf aus Genesis 3 vorbei ist. Und ich denke deswegen Vers 4, wie es da weitergeht, da steht in Vers 9, sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wie Wasser das Meer bedeckt, durch und durch, vollkommen, überall. So werden alle Menschen dann in dieser Welt des Friedens erfüllt sein von Gottes Liebe. Von dieser nicht nur Wissen, sondern andauernde, liebevolle Nähe, von der ich vorhin auch schon geredet habe. Eines Tages werden alle Menschen in dieser neuen Welt erfüllt sein, durch und durch, überall, vollkommen, von Gottes Liebe erfüllt, von ihrer Nähe zu ihm. Und deswegen wird es nichts Böses mehr geben. Deswegen ist diese Welt eine Welt voller Frieden. Und auf diese Welt hoffe ich. Ich meine, die Welt von Jesaja, in der er gelebt hat, die war voller Krieg und Angst. Die war voller Ungerechtigkeit in Politik und Wirtschaft. Und unsere Welt ist auch voller Kampf und Streit und Neid und Gier und Gewalt. Voller Sünde, Unfrieden, Ungerechtigkeit, Unruhe. Wann hört das endlich auf? Wann hört das endlich auf? Ich sehne mich nach dieser neuen Welt voller Frieden. Fängst du auch an, dich danach zu sehnen? Nach echtem Weltfrieden, hier in diesem Herzen und in deinem Herzen. Nach echtem Frieden in diesem Haus, nach echtem Frieden in unseren Häusern, in unserer Stadt, in unserem Land, auf unserem Planeten. Ich sehne mich danach. Jesaja hat das kommen sehen. Er hat gesehen, das wird kommen, diese Welt voller Frieden. Und alles, was er gesehen hat, ist entweder schon passiert oder wird noch passieren. Er hat den bescheidenen Anfang von Jesus sehr gut gesehen, oder? So ein kleines Zweigerl, was kann das schon bewirken? Ja, 2000 Jahre später sehen wir, wie gigantisch Jesus schon die Welt verändert hat. Er hat den bescheidenen Anfang von Jesus gesehen. Er hat die Geburt durch eine Jungfrau gesehen. in Kapitel 7, Vers 14. Er hat das Leiden am Kreuz gesehen in Kapitel 52 und 53 und die Auferstehung. Der Rest wird auch passieren. Es ist nicht naiv und dumm oder kindisch und esoterisch, darauf zu hoffen, auf diese neue Welt voller Frieden. Es ist möglich. Frieden ist möglich. Das wird kommen. Das wird kommen. Eine Welt ohne Angst, ohne Sorge, ohne Kampf, ohne Gewalt und Ausbeutung, ohne böse Gedanken und ohne böse Taten, ohne Sünde. Das wird kommen. Und die Welt ist dann vollkommen sicher, völlig frei vom Bösen, völlig erfüllt von Gottes Liebe. Eine Welt voller Frieden wartet auf uns, bei Jesus. Wir können den Himmel nicht selber machen. Der Himmel wartet auf uns, bei Jesus. Nur bei Jesus. Und das zeigt uns der letzte Vers. Die Wurzel des Friedens, da sollte natürlich nicht 6 bis 9 stehen, sondern 10. Aber da steht dann 10, okay? Also seid nicht verwirrt. Aber wir sehen, hier ist nur bei Jesus ist die Wurzel des Friedens. Er ist die Wurzel des Friedens. Da steht in Vers 10, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Hier sehen wir, wie diese Wurzel, die Sehnsucht der Menschen auf der ganzen Welt ist. Die fragen danach, die fragen nach ihm. Die fragen, wo er wohnt. Denn wo er wohnt, wohnt Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit. Da ist Gott für alle Menschen da. Und deswegen fragen sie eben, wo ist er? Wie komme ich zu ihm? Wie komme ich endlich in diese Ruhe? Wie kann ich Ruhe finden und Gottes Herrlichkeit erleben? Und die Menschen auf der Welt, die wissen das, dass sie das brauchen, weil sie voller Unruhe, Ungerechtigkeit, Unfrieden sind. Wir brauchen Frieden, brauchen Frieden. Ich habe das ja schon mehrmals anklingen lassen jetzt. Ich habe behauptet, dass alle Menschen gegen Gott rebellieren. Wir ignorieren den König, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Und wenn wir gut sein wollen, dann geht uns irgendwann mal die Luft aus, habe ich schon gesagt. In uns stecken Ungerechtigkeit, Unfrieden, Unruhe. Jesus sieht das alles. Er sieht durch alle, hinter alle Masken. Was sieht er hinter deiner Maske? Hinter der Maske des frommen Gläubigen vielleicht? Oder hinter der Maske des wilden Rebellen? Oder hinter der Maske des guten, braven Bürgers? Was sieht er da hinter dieser Maske? Was ist er dahinter? Er lässt sich nicht hinters Licht führen. Welche Angst, welche Scham, welcher Zorn. Nichts von diesen Dingen wird in Gottes neuer Welt sein. Nichts davon kommt rein in Gottes neue Welt. Ich meine, wie sollte das sonst eine Welt voller Frieden sein? Jesus wird dafür sorgen, dass nichts davon reinkommt. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie er dafür sorgt. Möglichkeit eins ist, wenn es in mir drin finster bleibt, dann werde ich auffliegen und verurteilt. Das Licht vertreibt die Finsternis mit seinem hellen Schein. Da werde ich vertrieben. Und da bleibe ich dann, da bleiben wir getrennt vom Licht und vom Leben und dem Frieden Gottes. Das ist der Tod. Das ist die erste Möglichkeit. Aber es gibt Hoffnung auf eine andere Möglichkeit. Wir singen ja in diesem Lied auch, dass Jesus von Sünde und Tod rettet. Das bedeutet, dass er jetzt schon in mir drin anfängt, jetzt schon die Finsternis zu vertreiben. Da fällt Licht auf meine Schatten. Alles kommt raus. Immer mehr. Und ich bitte um Vergebung. Und Gott vergibt. Also was steckt hinter deiner Maske? Worauf fällt das Licht von Jesus bei dir? Was ist da noch finster? Bitte gib das zu und bitte ihn um Vergebung. Und er wird vergeben. Er wird in uns immer mehr diesen Frieden wachsen lassen. Der Weg zum Frieden, der geht eben über Jesus. Er ist die Wurzel des Friedens. Wo er in dir verwurzelt ist, da wächst der Frieden. Bei Jesus wartet eine Welt voller Frieden auf dich. Und hier steht auch in Vers 10, dass er das Banner ist für alle Völker. Ein Banner, das zeigt, wo der Weg hingeht und dass der Kampf noch nicht verloren ist. Das ist so ähnlich wie der Regenschirm von so einer Fremdenführerin. Man kämpft sich durch die Massen und sieht den Regenschirm, da will ich hin, ich bin noch nicht verloren. Da drüben geht es weiter. Das ist Jesus für uns, unsere Orientierung und unsere Hoffnung. Und Menschen auf der ganzen Welt, steht da, die fragen nach ihm. Und so ist es wirklich gewesen seit über 2000 Jahren. Die fragen nach ihm, die reißen sich darum. Ich lese euch etwas vor von einem dieser Menschen, einem Iraner, ein Iraner, der sich in Österreich taufen ließ, der sagt: Ich fühlte mich sehr leer, denn ich glaubte, dass es Gott gibt. Aber ich konnte nicht an den Gott glauben, den der Islam lehrt. Dieses Gefühl der Leere hat mich dazu gebracht, Gott zu suchen. Aber eigentlich war es umgekehrt. Gott hat mich gesucht. Es gab Nächte, in denen ich zum Himmel aufsah und sagte: Gott, ich weiß, dass du existierst und ich weiß, dass du ein guter Gott bist. Bitte zeige dich mir, ich möchte dich kennenlernen. Dann hat ein Freund seinem Vater eine Bibel gegeben und der Vater hat sie ihm gegeben. Und dann sagt er: Als ich die Bibel las, fand ich endlich den Gott, den ich suchte. Als eine Person, die in einem muslimischen Land lebte, hatte ich, obwohl ich nicht an den Islam glaubte, immer Angst vor der Hölle und war mir sicher, dass ich nicht in den Himmel kommen konnte. Aber jetzt weiß ich, er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Das steht in Johannes 3, Vers 16. Ich merkte, ich war dieses verlorene Schaf und Gott zog mich zu ihm hin, wie in Matthäus 18, ab Vers 12. Das Opfer, das Jesus am Kreuz für mich gebracht hat und dass ich jetzt ein Kind Gottes bin, gibt mir viel Frieden. Menschen auf der ganzen Welt reißen sich darum, um diesen Frieden. Sie reißen sich um die Nähe und den Frieden von Jesus. Jesus hat so einen süßen Duft, dass alle ihn wollen, sobald sie mal ein bisschen mehr von ihm herausgefunden haben. Das ist so, wie wenn du heimkommst und jemand hat Kekse gebacken und das ganze Haus ist voller süßem Weihnachtskekse-Duft. Ja, da geht man nachschauen, wo der Duft herkommt. Und so ist Jesus für uns, er duftet so fein. Er verströmt den Duft des Friedens. Und wer das riecht, der weiß, bei Jesus wartet eine neue Welt voller Frieden auf uns. Jesus lädt uns alle jetzt schon ein, mit ihm durchs Leben zu gehen. Wo er wohnt, wächst der Frieden. Und wenn du ihn einlädst in dein Leben und er anfängt, Wurzeln bei dir zu schlagen, dann wächst der Frieden in dir. Und er verändert uns und die Welt ein bisschen. Und dann blitzt immer wieder Gottes Herrlichkeit auf. Da vertreibt er die Dunkelheit mit seinem hellen Schein. Und deswegen sage ich dir: Schau auf Jesus. So wie die armen Touristen auf den Regenschirm. So wie die Soldaten im Kampf auf das Banner, auf die Fahne. Schau auf Jesus, komm zu ihm. Lade ihn in dein Leben ein und lade andere dazu ein. Erwarte voller Hoffnung eine neue Welt voller Frieden. Denn eine neue Welt voller Frieden wartet auf dich bei Jesus. Beten wir miteinander. Nehmen uns kurz eine Zeit der Stille, wo wir jeder für sich still reflektieren kann, und ich werde dann nach dieser Stille laut beten. Herr Jesus Christus, wir loben dich, wir danken dir dafür, dass du auf die Welt gekommen bist und so schwach und zart und klein geworden bist, wie ein kleines Reislein, ein Zweiglein, wie eine Blume, die im Winter anfängt zu blühen. Herr, trotzdem hast du die Welt verändert, mit deiner Liebe, mit deiner Wahrheit, mit deinem Opfer am Kreuz. Herr, du verströmst den Duft des Friedens und wir sehnen uns nach mehr davon. Herr, wir bitten dich, komm in unser Leben mit deinem hellen Licht. Wirf dein Licht auf unseren Schatten und ja, mach uns frei davon. Herr, vielleicht sind bei der einen oder dem anderen Dinge ans Licht gekommen gerade, während ich gesprochen habe. Vielleicht hast du das gerade gemacht. Wir wollen dir in der Stille, in der ohne laute Worte zu sagen, wollen wir dir das jetzt hinlegen. Ja, Herr Jesus, wir bekennen unsere Finsternis und wir bitten dich um Vergebung. Und wir danken dir, du vergibst, wenn wir unsere Sünden bekennen. Danke, dass du uns frei machst. Und dass der Friede in uns anfängt zu wachsen, macht, dass er weiter wächst und dass wir anfangen, diesen Duft des Friedens auch zu verströmen. Und dass viele Menschen um uns herum merken, du bist da, deine Wohnung ist Ruhe und Herrlichkeit und Frieden. Herr, wir loben dich, dass eines Tages die Welt völlig sicher ist, völlig frei vom Bösen und völlig erfüllt von der Liebe Gottes. Darauf warten wir. Amen.